Liebe Geschwister, bleibt so in dem Lobpreis, in dem wir gerade waren, dass wir unseren Herrn anbeten, unser Herzen zu ihm erheben. Ich weiß, wie schwierig das manchmal ist. Man sitzt da und dann kommen so Gedanken, was war gestern und da. Wehrt das ab, denkt an Jesus und bleibt in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ihr wisst, das ist mein Thema. Am letzten Sonntag habe ich mit diesem Thema begonnen, aber ihr habt schon gemerkt, in letzter Zeit hat der Heilige Geist an vielen Stellen unserer Gemeinde angeklopft, dass wir gar nicht anders konnten und sagen, das müssen wir mal grundsätzlich behandeln und über den Heiligen Geist sprechen. Ich mache mal ein bisschen Wiederholung. Auf der ersten Folie habe ich das nochmal in Überschriften geschrieben, dass, was ich letzten Sonntag gesagt habe, mir geht es manchmal auch so, dass man gefragt wird, was war denn in der Predigt letzten Sonntag? Ach nee, dann war eine schöne Predigt, aber dann kommt nicht mehr. Ich will euch helfen, indem ich noch eine Seite mit Wiederholung mache. Der Heilige Geist wurde 1900 Jahre ziemlich in Vergessenheit geraten. Man feierte Pfingsten und sprach davon, dass vor 2000 Jahren ein Pfingsterlebnis da war, aber das war es dann meist auch. Und so haben Christen leider die dritte Person unseres Gottes vergessen. Und ich weiß auch, dass es für unsere Geschwister, die aus dem muslimischen Bereich kommen, etwas ganz Neues ist. Sie haben schon gelernt, dass es hier bei uns Christen noch den Sohn Gottes gibt, der neben Gott ist, als Jesus. Aber dass da jetzt noch eine dritte Person ist, der Heilige Geist, das ist sicher ein Lernprozess für euch, lieben Geschwister. Und deshalb haben wir das ein bisschen ausführlich gemacht und davon erzählt. Was ist der Heilige Geist? Und mein Thema war letztes Mal, dass es eine Person ist. Anhand von Schriftworten habe ich aufgezählt, dass das Verhalten des Heiligen Geistes, dass die Begegnung mit dem Heiligen Geist wie mit einer Person ist. Und er ist eine Person. Manche haben so den Eindruck, auch das ist so ein schwammiger Begriff, der gehört zwar zu Gott, aber ich weiß nicht genau. Nein, er ist eine Person, zu der man genauso beten kann, wie zu unserem Vater im Himmel, wie man auch zu Jesus betet. Denn der Heilige Geist weist immer auf Jesus hin und weist auf den Vater hin. Wann begegnen wir dem Heiligen Geist? Dann, wenn wir uns für Jesus entscheiden, unsere Lebensübergabe für ihn machen. Dann kommt der Heilige Geist in unseren Geist. Das ist nicht besonders spektakulär, meist besiegeln wir das mit der Taufe, aber unser Geist wird ausgefüllt mit dem Heiligen Geist und von daher kann Gott zu uns reden. Das ist zunächst mal nur ganz leise, oft ist es eine kleine ermahnende Stimme, die uns auf Dinge hinweist, aber es gibt das, was ich jetzt so ein bisschen mehr gelb gemacht habe, es gibt eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder die Schrift nennt es auch die Taufe in den Heiligen Geist. Eine besondere Erfahrung, die wir als Christen machen können mit dem Heiligen Geist und dazu muss ich mich öffnen, ihn einladen. Und das ist auch mal ein Ereignis, die ich auch erfahren und spüren kann. Aber grundsätzlich gilt immer, so wie Harald das heute auch gesagt hat, dass wir den Heiligen Geist auch immer wieder einladen, Neues zu zeigen. Er hat solch eine Fülle. Ich bin jetzt, vorhin sind Daten genannt worden, wie lange sie gläubig sind. Bei mir sind schon 63 Jahre. Und ich mache immer wieder neue Erfahrungen. Und ich denke, da ist noch so vieles. Und deshalb wollte ich mit diesem Thema uns Mut und Freudigkeit machen, den Heiligen Geist zu erwarten. Denn er gibt Kraft. Wie oft begegnet uns das, wenn wir in Gesprächen mit Arbeitskollegen, mit Klassenkameraden, mit Nachbarn sind und das Herz bubbert und sagt, oh, was soll ich denn jetzt sagen? Aber der Heilige Geist gibt die Kraft. Und selbst die Jünger, die ja 3 Jahre mit Jesus gegangen sind, mussten darauf warten, dass sie Pfingsten diese Erfahrung in der Taufe im Heiligen Geist machen mussten. Und dann ist ein Petrus, der vorher Jesus 3-mal verleugnet hat, steht da, spricht zu Leuten und 3000 bekehren sich. Eine solche Wandlung hat der Heilige Geist in dem Petrus vollzogen und wir dürfen diese gleiche Kraft auch erfahren. Auch Jesus brauchte diese Kraft. Ich habe die Bibelstelle in Markus 1, Vers 10 hier hingeschrieben. Und zugleich, als Jesus aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube. Wie? Nicht als Taube, sondern wie eine Taube. Behutsam, vorsichtig, leise, ne? Das ist der Charakter einer Taube, sich auf Jesus niederzulassen. Und als Jesus das erfahren hat, da begann seine Tätigkeit, sowohl in der Verkündigung als auch in Heilung und in Wundertaten des Heiligen Geistes. Vorher war er 30 Jahre lang wahrscheinlich in dem Betrieb seines Vaters, den er wohl weitergeführt hat als Zimmermann. Er hat den Leuten Häuser gebaut. Aber von dem Zeitpunkt an, wo er selbst sich hat auch taufen lassen bei Johannes, kam die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn und er wirkte dann die Wunder. Wenn Jesus das brauchte, ich glaube, dann brauchen wir das auch. Und deshalb machen wir Mut dazu. Ja, was gehört zum Heiligen Geist noch? Was wird frei in uns, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist erfahren? Und das habe ich auf der zweiten Folie, dass ich über die Gaben des Heiligen Geistes spreche. Dann gibt es noch die Früchte und die Ämter. Das werde ich auch noch erwähnen. Die Gaben des Heiligen Geistes sind dazu da, dass wir einander dienen. Das lesen wir in 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Das ist also das, was wir als Gaben geschenkt bekommen, jetzt nicht für uns selbst, sondern da es unterschiedliche Gaben sind, dienen wir einander, dass wir weiterkommen mit und für Jesus und dass unser Leben erfüllt wird. Nun gibt es bei den Gaben 2 Bereiche. Einen, den kennen wir von Hause aus, das sind die natürlichen Gaben, ne? Wir sind unterschiedlich. Medi ist ein Techniker, dem macht Elektro Spaß und deshalb hat er auch diesen Beruf gewählt. Mir macht Mechanik Spaß, deshalb bin ich in der Richtung berufstätig gewesen. Und so könnten wir jeden durchgehen, dass Gott schon wunderbarerweise in unsere Wiege Gaben gelegt hat. Das können Musik, Handwerk, Gesang, Malen, Organisieren sein, Hausfrauen, Kochen, Kinder erziehen. Ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe sagen. Und wir nennen das auch geistliche Gaben, diese natürlichen, wenn wir sie ins Reich Gottes einbringen, in die Gemeinde einbringen. Ne? Wenn ich da beim Lobpreis Musik mache, wenn ich singe, wenn ich meine Gaben auch in der Gemeinde im Dienste für Jesus eingebe, dann werden daraus geistliche Gaben. Es gibt aber Gaben, die allein der Heilige Geist gibt und darüber lesen wir in 1. Korinther 12, die Verse 8 bis 10. Dem einen nämlich wird durch den Geist Weisheitsrede gegeben, einem anderen Erkenntnisrede gemäß demselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben zur Heilung in dem einen Geist, einem anderen aber wirkungskräftige Machttaten, einem anderen Rede aus Eingebung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen Arten der Zungenrede und anderen aber Auslegung dieser Zungenrede. Jesus hat viele dieser Gaben praktiziert und wir dürfen das auch. Der Heilige Geist will uns damit ausrüsten. Nun gibt es Geschwister, die ganz konkret eine dieser Gaben bekommen und dann in der Gemeinde dienen. Zum Beispiel Hermann Langewitz, der hier schon mehrmals gedient hat, hat die Gabe der Heilung. Wenn, wir haben das bei ihm schon erlebt, dass Beine länger wurden, dass Augenlicht verbessert wurde, das war auf sein Gebet hin. Und so könnte ich alle diese Gaben durchgehen und der eine oder andere ist mir als Geschwister vor Augen gekommen. Ich habe das erlebt, dass sie diese Gabe haben. Oft sind es Prediger, die zu uns nach Beelen gekommen sind und dort in dieser Gabe gelehrt haben und gedient haben. Aber in allem sind die Gaben dazu da, auch bei diesen Predigern, dass die Gemeinde auferbaut wird. Nicht für sie selbst, sondern dass sie aufgebaut werden. Geben wir jetzt mal diese einzelnen Gaben durch, die ich gelesen habe im 1. Korinther. Da gibt es die Weisheit. Die Weisheit ist die Gabe, die Wahrheiten der Bibel zu erkennen und sie umzusetzen, sowohl praktisch als auch lehrmäßig, dass man sie anschaulich darstellen kann. Wir wissen, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann kann es manchmal sehr trocken sein, dass er eine trockene Sache an die andere reiht. Aber wir wissen, darin ist die Fülle Gottes. Manchmal zeigt sich manches, ich lese gerade die Sprüche und Psalmen, da fällt mir so das Lesen schwer. Man liest lieber gerne so eine Geschichte, die durchgehend ist, aber da fiel mir ein, oft ist es so, dass der Heilige Geist in einer bestimmten Situation unseres Lebens ein Wort Gottes, ein Bibelwort, deutlich macht. Und deshalb ist die Vielzahl der Sprüche, der Psalmen da, dass plötzlich in eine ganz bestimmte Situation es deutlich wird. Und das ist eine Gabe auch, wenn ein Nachfolger Jesu aus der Schrift her ein konkretes Wort klarstellen kann und man sagt, aha, das ist damit gemeint. Das jetzt auf die Gemeinde anzuwenden, ist die andere Gabe, nämlich die Gabe der Erkenntnis. Dass man sagt, was ist jetzt für unsere Gemeinde dran? Und wer mal so unterschiedliche Gemeinden beobachtet hat, wird merken, da gibt es erhebliche Unterschiede. Nicht nur, weil irgendwelche Grundlagen, Thesen und Glaubensbekenntnisse anders sind, sondern deshalb, weil jede Gemeinde ihren speziellen Auftrag hat, dass sie zur bestimmten Zeit auch bestimmte Richtungen gehen. Das sieht in Beelen im Moment anders aus als hier in Reda oder in Gütersloh. Ne? Jede Gemeinde muss sich immer wieder unter der Leitung des Heiligen Geistes fragen, was ist jetzt für uns dran? Und das gibt der Heilige Geist auch durch dieses Wort der Erkenntnis. Dann gibt es die Gabe der Eingebung. Ich gehe jetzt etwas schneller, denn man kann sich mit jedem dieser Dinge länger beschäftigen. Die Eingebung ist ein spontanes Wort. Es kann sein, dass in der Seelsorge jemand zu mir kommt und sagt, ich habe immer an der Stelle Schwierigkeiten, da falle ich immer wieder in Sünde und das hängt mir immer wieder an, woran kann das liegen? Natürlich kann ich jetzt mit meinem Verstand verschiedene Theorien aufstellen, aber wenn ich plötzlich vom Heiligen Geist eine Eingebung habe und vielleicht sage ich, du, wie war das, als du in der Schule warst? Was hattest du für einen Lehrer? Soweit habe ich einen Eindruck, ne? Und dann sagt er, ja, du hast recht. Ich habe einen Lehrer gehabt, der hat immer schlecht von mir geredet. Der hat gesagt, du lernst sowieso nichts, du wirst nichts. Der hat solch einen Fluch auf mich gelegt. So etwas deutlich zu machen, ist ja nur ein Beispiel, ne? Das kann aus der Gabe der Eingebung in der Seelsorge mal deutlich werden. Ihr merkt schon an diesem praktischen Beispiel, wie notwendig wir diese Gabe haben. Dann gibt es die Gabe des Glaubens. Das ist jetzt nicht den Glauben an Jesus, dass er unser Erlöser ist, das ist Grundlage unseres Christseins. Das ist für jeden. Aber eine Gabe des Glaubens heißt, in besonderer Weise den Verheißungen im Worte Gottes ausgerichtet zu sein und sagen, das steht da, auch wenn alles andere aussieht, da steht, dass Jesus für meine Krankheiten gestorben ist. Und wenn ich jetzt noch Schulterschmerzen und was nicht alles habe, ich habe den Glauben, dass er mich heilt. Das könnte so ein Beispiel sein, dass die Gabe des Glaubens eine besondere Zuversicht ist, die eins der Geschwister, die es haben, dann auch festlegt. Gabe der Heilung brauche ich nicht viel darüber zu sagen. Wir kennen Leute, die in besonderer Vollmacht darin leben. Und jetzt merkt ihr, dass diese Gaben einmal für besondere Leute, besonders heißt für mich in Anführungsstriche, du kannst beschenkt werden mit irgendeiner Gabe oder vielleicht sogar zwei oder in diesen Gaben zu handeln. Und deshalb beten wir hier auch für Kranke. Da sagen wir nicht, Harald, hast du die Gabe der Heilung? Hast du die Gabe? Sondern beten wir. Ne? Alle diese Gaben dürfen wir aus momentaner Schwierigkeit, die da machen wir nicht den Unterschied und sagen, nee, da gibt es einen. Natürlich, wenn einer besondere Vollmacht hat, dann werden wir ihn bevorzugt bitten. Aber wo es notwendig ist, sollen und dürfen wir in all diesen Gaben dienen. Dann kommt Machttaten. Wir haben Machttaten bei Jesus gesehen. Er ist über Wasser gegangen. Selbst Petrus konnte das kurze Zeit übers Wasser gehen. Im Alten Testament finden wir, dass Propheten die Sonne haben stillstehen lassen. Machttaten, die nicht mit unserem physikalischen Verstand zu erklären sind. Das sind Machttaten, die durch den Heiligen Geist möglich werden. Und dann haben wir die Unterscheidung der Geister. Das ist sehr wichtig. Uns gehen tausend Dinge durch den Kopf. Sei es im Gottesdienst, wenn die Predigt ein bisschen langweilig ist, oder auch zu Hause, wenn wir sitzen. Und die kommen aus zwei verschiedenen Richtungen. Damit müssen wir rechnen. Dass Satan Interesse hat, in unsere Gedanken hinein zu sprechen. Das tut er auch. Aber auch der Heilige Geist spricht in unsere Gedanken hinein. Wie kriege ich jetzt den Unterschied? Welche Gedanken sind woher? Wen kann ich nachgehen? Welche muss ich verweisen? Das ist einmal nüchtern zu klären, was stimmt mit dem Worte Gottes überein? Ne? Ist dieser Gedanke jetzt auch mit dem Worte Gottes überein? Möchte Jesus das? Ehre ich ihn damit? Oder werde ich ins Negative gezogen? Das sind schon mal nüchterne Dinge, die ich dann so klären kann. Aber oft ist es notwendig, wenn gerade so Aussprüche kommen, die in der Gemeinde publik werden, dass man da ganz konkret Hinweis haben muss, wo kommt dieser, weil manchmal ist es ein religiöser Geist, der klingt wunderbar fromm, aber es ist ein frommer Geist, also ein negativer Geist, auch wenn er sich verkleidet hat in frommes Gewand. Und da bedarf es der Unterscheidung der Geister. Dann kommt das, was bei der Taufe im Heiligen Geist immer oder meistens das Erste ist, nämlich das Zungenreden. Ihr habt ab und zu mal hier schon mal gehört, dass Geschwister in Zungen gesprochen haben, einer Sprache, die nicht über unseren Verstand geht. Die habe ich nicht gelernt, sondern da spricht der Heilige Geist ich brauche nur meinen Mund zur Verfügung stellen und dann sadababa satem gorodinda, patero. Einfach nur, ich habe die Möglichkeit, das zu tun oder aber es bleiben zu lassen. Und trotzdem ist es der Heilige Geist, der redet. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr darüber sagen, weil es doch immer meist das Erste ist, was man in der Taufe des Heiligen Geistes bekommt. Auf der nächsten Folie habe ich noch ein paar andere Gaben, die jetzt im 1. Korintherbrief nicht erwähnt werden. Aber wenn ich diese Fähigkeiten ins Reich Gottes einbringe, so werden sie zu geistlichen Gaben oder charismatischen Gaben. Das wäre die Fähigkeit zu organisieren, Leitung zu übernehmen, aber auch Leidensbereitschaft ist eine Gabe. Paulus nennt seine Ehelosigkeit eine Gabe. Die katholischen Priester müssen das, sonst können sie nicht Priester werden, da ist es ein Zwang. Wo es aber von Gott gegeben ist, vom Heiligen Geist, kann es eine solche Gabe sein, dass Einzelne sagen, um meines Dienstes wegen bleibe ich ehelos. Aber ich denke, das kann man nicht von vorne diktieren und sagen, das muss jetzt so sein, sondern es ist eine Gabe wirklich. Die Gabe des Gebens, dass jemand freimütig gibt, Handwerk, Kunst, Barmherzigkeit, Dienen und Helfen, Gastfreundschaft, Seelsorge, Gebet, das sind Gaben, die auch in der Bibel genannt werden, die durch den Heiligen Geist gewirkt werden. Wie war das bei mir? Wir haben in der Gemeinde, ich glaube, ich habe ein bisschen davon schon erzählt, einen Gabentest gemacht oder vorbereitet. Als Mitarbeiter haben wir zusammengesessen und haben uns, es gibt Literatur, auch aus dem Amerikanischen, mit Vorschlägen für das Finden von Gaben. Als wir die amerikanischen Unterlagen durchgeguckt haben, haben wir gesagt, das passt zu uns Deutschen nicht. Ne? Das sind so viele amerikanische Beispiele, wir müssen das umstellen. Dann haben wir uns als Mitarbeiter zusammengesetzt, haben für unsere Gemeinde erarbeitet, wie können wir das hier für unsere Deutschen, unsere Gemeinde passend machen. Natürlich war verpflichtend für uns Mitarbeiter, dass wir diesen Test auch machen, damit wir herausfinden, welche Gaben habe ich denn nun. Und bei mir kamen drei Gaben. Die haben wir so herausgefunden, dass wir anhand einer Liste uns selbst geprüft haben, was mache ich gerne, was sehen andere bei mir. Und wir haben auch Geschwister gefragt, du beurteile mich mal. Was meinst du, bei dem und bei dem habe ich das? Und da kamen bei mir drei Dinge. Handwerk, Helfen und Lehren. Bei Lehren war ich gleich einverstanden, ne? Denn ich wusste aus dem Hauskreis, die haben gesagt, du, wenn du das Thema durchgehst, dann habe ich das verstanden. Da wusste ich, das passt zu mir, aber ich habe das so ein bisschen mit links gemacht, ne? So wie man so Vorbereitungen macht und sagt, ja, hinterher in der Gemeinde, die soll das mal prüfen, ne? Und habe das so ein bisschen mit links gemacht. Einen Monat später, nach dieser Vorbereitung, waren wir in Osnabrück und ein junger Prophet aus Schweden war da und der hat einzelnen Mitgliedern oder auch Gliedern und Gästen, wir waren nur Gäste da, gedient. Und er hat zu mir gesagt, diene den Geschwistern mit deinem Handwerk, helfe ihnen und predige in mehreren Gemeinden das Wort Gottes. Das ging mir durch, kriegte Gänsehaut, weil das genau war, was wir vorher festgestellt haben, was ich so mit links gehabt habe. Und da wusste ich, mein himmlischer Vater weiß ganz genau, wie er mich geschaffen hat. Und er beauftragt mich dann da auch. Zum Beispiel dieser Punkt helfen. Wir hatten noch eine Schwester in der Ekklesia, die hatte auch diese Gabe. Das merkten wir immer, wenn Leute später kamen, die ließen die Tür immer zu und während der Predigt klapperte die Tür. Und dann bin ich hingegangen, habe die zugemacht und es war fast gleichzeitig, dass diese Schwester auch kam. Die anderen Geschwister haben das nicht gemerkt, ne? Die hat das nicht gestört, aber wir haben das gemerkt. Und das ist auch ein typisches Beispiel für Gaben. Dann werde ich in dieser Gabe empfindsam. Dann merke ich, die Tür klappert. Für die anderen ist das nicht dran. Und das ist kein Vorwurf, das ist so. Dafür werden sie an ihrer Begabung empfindsam, wo ich sitze und sage, war da was? So merken wir auch selbst, wir können in diesen Gaben, ich gehe mal etwas weiter, auch üben. Es ist nicht so, da kommt 100% alles und jetzt bin ich der Krösus, der alles kann. Sondern man merkt aus der Mitarbeit in der Gemeinde, das mache ich gerne, wie zum Beispiel meine Frau, wenn die Seelsorge macht, die kommt manchmal spät nach Hause und ich denke, oh meine arme Frau, ich will schon ins Bett gehen und sie dient noch und Seelsorge ist nicht einfach. Aber sie kommt fröhlich nach Hause und sagt, das war gut, Jesus hat wunderbar gewirkt, ne? Und sie ist gar nicht, ich bin mehr davon belastet als sie, ne? Weil sie es gerne tut, weil es ihre Gabe ist, ne? Das merken wir, es ist leicht für uns. Es gibt Dinge, die ich so aufgezählt habe, die fallen uns schwer. Und sagen, ach, wenn ich das erstmal hinter mir habe, den Dienst oder so, dann merkt man, das ist nicht deine Gabe. Aber wenn es leicht fällt, ne, so merkt man das, das könnte meine Gabe sein. Entweder habe ich die von Natur her, die natürlichen Gaben, oder der Heilige Geist hat sie gegeben. Deshalb habe ich mal versucht, das in einem Bild auf der nächsten Folie. Nee, du hast ja noch nicht weitergemacht, Ela. Ich habe ja hier noch auf der Seite das andere Thema. Ich hatte gesagt, es gibt die Gaben des Heiligen Geistes, es gibt die Früchte, müssen wir unterscheiden, aber ich werde gleich noch drüber sprechen, und gibt die Ämter. Und zu den Ämtern gehören Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Diese Ämter gibt Jesus, damit seine Gemeinde auferbaut wird, zur Hilfe der Gemeinde. Und es wäre schön, ich sage das in Anführungsstrichen, wenn in jeder Gemeinde diese 5 Ämter vertreten werden. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. Oft ist es so, dass überregional jemand, zum Beispiel ein Prophet, durch Gemeinden reist und dort seine Gabe hineingibt. Er prophezeit den Geschwistern und damit wird manches deutlich. Oft ist es so, dass wir etwas auf dem Herzen haben und sagen, Gott will das von mir. Und dann kommt ein Prophet und spricht genau das an. Dann habe ich eine Bestätigung und weiß, und mir wird Mut gemacht, darin weiterzugehen. Das ist der Dienst des Propheten. Ich habe auf meinem Schreibtisch so einige dieser prophetischen Worte, von denen die meisten noch nicht eingetroffen sind. Aber es gehört immer beides dazu. Gott möchte etwas von mir, sagt es mir auch schon durch den Propheten. Aber jetzt kommt meine Herzenseinstellung, dass ich sage, ja, Vater, das will ich. Wenn der Heilige Geist das in meinem Leben wirken will, dann strecke ich mich danach aus. Ne? Beides gehört zusammen. Ich strecke mich aus und dann kommt das auch. Es gibt aber auch Prophetien, wo man sagt, ja, das passt. Wir haben von einem Propheten aus Hannover mal Prophetie bekommen, der hat es gemalt. Meine Frau hatte ein schönes Bild gemalt als Prinzessin. Und sagt, ja, so sehe ich das auch. Das ist eine Prinzessin Gottes. Und dann dachte ich, was wird er für mich malen? Und er malte einen Kapitän, der auf einem Segelschiff ist und mit einem Fernglas nach vorne schaut. Und ich dachte so, woher weiß der, dass ich Schiffe liebe, dass ich gern an der See bin? Im letzten Jahr habe ich mir sogar ein Motorboot mal geliehen, weil das bei mein Herz da schlägt. Er hat das gemalt, er hat gesagt, das trifft zu, das habe ich auf dem Herzen. Ne? Und ich denke auch, Jesus wird in der Ewigkeit mit mir Schiff fahren. Ne? Ich sage das in positiven Dingen, nicht im Negativen, dass er Schiffchen mit mir fährt. Ja, diese Gaben. Der Apostel ist einer, wir kennen den Missionar, der Gemeinden gründet und sie dann weiterhin betreut. Ne, dass er darauf achtet, dass es weitergeht, dass Mitarbeiter da sind. Ich würde sagen, Ewald Zelmer ist solch ein Apostel, der in Kasachstan Gemeinden gründet, der hier in Deutschland uns auch mitbetreut. Er hat diesen prophetischen Charakter. Wir haben einige Propheten in Beelen kennengelernt, die wir eingeladen haben. Dann gibt es den Evangelisten. Das ist der, der kann jeden ansprechen und ihm das Evangelium von Jesus sagen. Philippus zum Beispiel in der Bibel wird als solcher genannt. Ich hatte letztes Mal davon erzählt, wie er mit dem Kämmerer gesprochen hat im Morgenland und ihm ganz klar in einfachen Worten von Jesus erzählt hat, sodass der Kämmerer sagt, ja, dann brauche ich mich ja nur noch taufen lassen. Der hat es verstanden, weil der Philippus ein Evangelist ist, der gleich zur Sache kommt. Ein Hirte ist jemand, der Gemeinde betreut. Und ich denke, Ela hat solch ein Hirtenamt, weil sie nicht nur im Gottesdienst, sondern auch unter der Woche immer im Auge hat, wenn wir auch miteinander für die Gemeinde beten, sagt, ja, der hat da Schwierigkeiten, da müssen wir noch helfen. Und da ist, sie hat ein Herz dafür. Leider hat man in der Kirchengeschichte nur dieses eine Amt dann als das Wichtigste genommen, ne? Sodass man in Kirchen immer nur von dem Pastor, Hirte und Pastor ist das gleiche Wort. Ne? Im Russischen sogar ist es auch das gleiche Wort, Hirte und Pastor. Das hat man hervorgehoben und sagt, jede Gemeinde muss einen Pastor haben. Dem ist aber nicht. Jesus gibt 5 Ämter. Die sind gleichberechtigt, nebeneinander dienen sie der Gemeinde. Nun werden wir natürlich unterschiedliche Mitarbeiter haben. Der eine kann mehr da dienen. Und ich denke, dass ich mehr so diesen Lehrcharakter habe. Trocken, aber ich komme auf den Grund. So hoffe ich, dass das ist so mehr meine Motivation. Ob es direkt mein Amt ist, ist eine andere Frage. Ne? Aber Jesus gibt diese Ämter, damit die Gemeinde aufgebaut wird, dass jeder von uns daran lernt, selbst zu evangelisieren, selbst prophetisch zu reden, selbst zu lehren. Ne? Wir lernen das von diesen Ämtern. So, auf dem nächsten Bild habe ich das mal, wisst ihr, ich bin Techniker, da versucht man das immer so ein bisschen darzustellen. Ich hatte am letzten Sonntag so den Menschen dargestellt, Körper, Geist und Seele. Die Seele wächst erst dadurch, dass der Heilige Geist da hineinkommt, aber alles auch über unseren Verstand. Ne? Wir lieben Jesus, wir lernen von ihm, es geht in der Regel über den Verstand. Aber in dem Moment, wo ich im Heiligen Geist getauft werde, geschieht etwas über unseren Verstand hinaus. Da habe ich zum Beispiel die Gaben, die ich vorhin erwähnt habe, Weisheit, Erkenntnis, Eingebung, die habe ich nicht, weil ich so klug bin, weil ich das mal gelernt habe, weil ich viel Bibel gelesen habe, sondern weil der Heilige Geist über unserem Verstand mir das eingibt. Ne? Merkt ihr, die Taufe im Heiligen Geist ist noch etwas über unser menschliches Verständnis. Das Reden in anderen Zungen, Zungenrede, ist ja auch so eine, die habe ich rechts gemacht, auch Eingebung, Auslegung, sind Gaben, die brauchen nicht direkt unseren Verstand, sondern meine Zunge spricht etwas aus, was der Heilige Geist in meinen Geist hineinlegt. Merkt ihr? Da kommt etwas noch zu den 3 Eigenschaften des Menschen, Körper, Geist und Seele, dass der Heilige Geist auch teilweise ohne unseren Verstand uns Möglichkeiten gibt. Ich habe hier drunter geschrieben, die biblische Geistestaufe ist eine persönliche Erfahrung. Man kann sie erfahren, man weiß davon, wann man sie bekommen hat, aber sie ist nicht erforderlich, gerettet zu werden. Das müssen wir auseinanderhalten. Es ist die Kraft, die in unser Christenleben hineinkommt. aber es ist nicht notwendig zur Errettung. Die hat stattgefunden. Jesus hat sie erworben am Kreuz und wir haben es angenommen. Das ist geklärt, dass wir in den Himmel kommen. Ja? Nicht, dass einer sagt, ja, du hast jetzt die Gabe, du kommst in den Himmel. Das ist ein Zusatz, eine Gabe, damit wir in dieser Welt unseren Glauben leben können. Deshalb gibt der Heilige Geist diese Gaben. Sie rüsten uns zu einem vollmächtigen Dienst als Nachfolger Jesu aus. Kommen wir jetzt zu den Früchten des Heiligen Geistes. Die Bibel spricht von Früchten des Heiligen Geistes und das ist ganz anders geartet. Grundsätzlich sagt der Römerbrief, alle haben den rechten Weg verlassen, verdorben sind sie alle, ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tue, nicht einer. Ihre Worte bringen Tod und Verderben, von ihren Lippen kommen böse Lügen. Jemand hat das mal so als Baum gemalt, was so alles im nicht bekehrten Menschen so alles drin ist. Das ist, da kann Lüge sein, Unzucht, Geldliebe, was haben wir da noch? Bitterkeit, Ehebruch, Habgier, Trunkenheit. Und die Grundlage ist der Egoismus. Ich bestimme mein Leben und ich bin mein Herr. Das sind die Grundwurzeln dieser Eigenschaften in der gefallenen Schöpfung. Wenn ich mich zu Jesus bekehre, fangen Veränderungen an. Ich tue Buße über diese Dinge, die in meinem Leben gewesen sind, weil ich weiß, die passen nicht ins Reich Gottes. Jesus hat dafür sterben müssen. Und nun beginnt der Heilige Geist, nachdem ich mich bekehrt habe, in uns Früchte zu wirken. Und auf der nächsten Folie habe ich einen Früchtekorb dargestellt, wo die in der Bibel genannten Früchte aufgeführt sind. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der Klaus hat ja am letzten Sonntag davon erzählt, wie gerade diese Früchte ihn überzeugt haben von Jesus. Sein Sohn hat diese Veränderung in seinem Leben, in seiner Familie deutlich gemacht. Er hat nicht gepredigt, sondern er hat es gelebt. Die Früchte konnten die Eltern in seinem Leben sehen und das hat die Eltern überzeugt, dass Jesus lebt. Und deshalb wirkt der Heilige Geist diese Früchte in uns. Natürlich müssen wir sie auch zulassen. Ich strecke mich danach aus. Ich weiß, dass Jesus selbst gut ist und dass er will, dass ich gut bin. Ne? Versteht ihr? Da ist jetzt ein Zwischenspiel zwischen Jesus, er möchte das, und mir, und der Heilige Geist wirkt das dann in meinem Leben. Der Heilige Geist zeigt uns unsere Schuld auf, unsere Sünde, und wir gehen zu Jesus, bekennen das. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist mal eine Grundlage gewesen vor der Taufe, bei der Bekehrung. Aber ich erlebe das täglich, dass immer noch aus diesem Baum, den ich vorhin gezeigt habe, immer noch Dinge hervorkommen. Ich muss sie bekennen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber ich darf auch merken, wie Dinge, die wir hier genannt haben, Freude, Friede, Geduld, langsam in mir wachsen. Das ist ein Prozess. Das geschieht nicht mit einem Mal und es hängt auch davon ab, wie eng bin ich mit Jesus verbunden. Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, der wird die Früchte bringen. Also bleiben an Jesus, an seinem Wort, in seinen Ordnungen, dann werden diese Früchte auch geschehen. In Galater 5, Vers 22 finden wir diese Früchte nochmal, die ich auf der nächsten Folie, Ela. Und da habe ich mal eine Zusammenfassung geschrieben, was der Unterschied ist zwischen den Gaben des Heiligen Geistes und den Früchten. Das ist wie ein Weihnachtsbaum und ein Apfelbaum. Der Weihnachtsbaum hat Geschenke drunter liegen. Die kann ich nehmen, kann sie auspacken und benutzen. Aber der Apfelbaum, der muss gesät werden, der muss wachsen, der muss begossen werden. Da warte ich den Frühjahr auf, dass langsam Blüten kommen und dann erst Früchte und dann kann ich ernten. Merkt ihr, das ist der Unterschied. Bei dem einen gibt der Heilige Geist Gaben, die ich benutzen kann, aber Früchte, die in unserem Leben geschehen, brauchen Zeit. Da muss ich mit Jesus verbunden sein, da muss ich Ja sagen zu den Eigenschaften, muss ich aufmerksam sein, wo in meinem Charakter noch Dinge genau entgegengesetzt sind und dann wächst das auch. Das ist also ein Prozess. Ja, wenn ich euch so die Kraft und die Großartigkeit des Heiligen Geistes so vor euer Herz gestellt habe, da kommt die Frage, ja, wie bekomme ich das? Wir haben Geschwister in der Gemeinde, die diese Taufe im Heiligen Geist schon haben, die in den Gaben wirken, aber diese Predigt haben wir für die Geschwister gemacht, die das noch nicht haben. Und deshalb kommt meine Antwort darauf, wie kriege ich nun diese Erfüllung im Heiligen Geist? Bei der Entscheidung, dass also der Heilige Geist schon bei mir wirkt, da habe ich mein Leben Jesus übergeben. Aber die Taufe im Heiligen Geist sieht etwas anders aus. In der Regel wurde sie von den Aposteln durch Handauflegung weitergegeben. Und das war unterschiedlich. Wie der Heilige Geist heute genauso noch unterschiedlich mit uns umgeht, da gab es Leute, die haben schon vor der Taufe die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommen. Das war bei dem Hauptmann Cornelius. Das war ein römischer Hauptmann, Besatzungsmacht, und er hatte seinen Sitz in Caesarea an der Mittelmeerküste. Da hat er sicherlich seine Garnison und seine Angestellten, aber die Bibel sagt von ihm, dass er ein Mann, der gläubig war, der sich nach Gott ausstreckte, gefastet hat, Almosen gegeben hat, und das hat Gott gesehen, hat gesagt, da spreche ich drauf an. Wie macht Gott das, wenn jemand interessiert ist? Er nimmt sich jemanden und sagt, du, geh du mal dahin. Ne? Er braucht uns Menschen, dass wir Zeugnis geben, und er richtet das mit dem Heiligen Geist wunderbar ein, dass da einer oder mehrere sind, die aufs Herz kriegen, geh hin und tu das. Nun war das schwierig. Der war ein Römer. Und die Juden hatten vom Gesetz her Verbot, mit Anführungsstrichen Heiden Kontakt zu haben. Der Petrus durfte gar nicht zum Cornelius gehen, in sein Haus oder mit ihm Tischgemeinschaft zu haben. Also musste der Heilige Geist den Petrus erstmal vorbereiten, dass er dazu bereit war. Petrus wollte die Botschaft weitergeben. Ne? Das hat er von Pfingsten ja, das war auf seinem Herzen. Aber in das Haus eines Nichtjuden, das war für ihn undenkbar. Und Gott schenkt ihm eine Vision, dass er etwas essen soll, was auch wieder nach dem Gesetz verboten war. Gott macht das dreimal und fordert ihn auf zu essen. Und dann sinniert er darüber, was kann dieses prophetische Wort für mich bedeuten. Und während er das so sagt, stehen Männer vom Cornelius und sagen, wir sind eine Tagesreise zu dir gereist, unser Hauptmann möchte dich einladen. Und dann weiß er, warum dieses Bild da ist, das er bekommen hat, und er nimmt noch Männer aus der Stadt Joppe mit, ist auch eine Stadt am Mittelmeer, eine Tagesreise bis nach Caesarea, und geht in das Haus des Cornelius. Und was macht er? Er verkündigt das Evangelium. Und während er verkündigt, fangen die Leute an, in Zungen zu reden. Teilweise römische Leute, Besatzungsmacht, die nichts vom jüdischen Gesetz praktiziert haben, die sprechen plötzlich in Zungen sie haben das angenommen, was er vom Evangelium verkündigt hat. Und Petrus bespricht das mit seinen Brüdern und sagte, ja, dann können wir die Leute ja taufen. Der Heilige Geist hat ja schon Wohnung, hat sie ja schon bereichert. Und dann taufen sie diese Leute. Das heißt also, schon vor ihrer Taufe haben wir ein Erlebnis, wo sie den Heiligen Geist empfangen haben oder in ihn, sagt die Bibel, hinein getauft wurden. Es gibt Beispiele aber auch in der Apostelgeschichte, wo es während der Taufe gewesen ist. Paulus auf seiner dritten Missionsreise erlebt in Ephesus, dass dort einige Leute sind, die gar keine Ahnung haben vom Heiligen Geist. Sie haben die Taufe des Johannes gehabt. Der Johannes hat ja viele Leute, meistens Juden, im Jordan getauft, mit der Maßgabe, Buße zu tun. Und diese Taufe hatten diese, sei es durch Verfolgung oder durch andere Dinge, dass sie nach Ephesus gezogen sind und dort als Christen gelebt haben. Und der Paulus findet sie und sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? So sagen die, wir wissen gar nicht, dass es einen gibt. Eine Aussage, die wir heute immer noch bei Christen hören können. Ne? Dass sie sagen, ja, ich habe mal was gehört, aber ich weiß nicht viel davon. Und das sagen die auch. Und dann sagt er, ja gut, ihr seid nicht einmal auf den Namen Jesu getauft. Tun wir das. Dann tauft er sie auf den Namen Jesu, legt den Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Woran kann man das merken, dass sie ihn empfangen haben? Sehen kann man es nicht, aber man hört es. Sie sprechen in Zungen, was sie vorher nicht konnten. Also ein Beispiel dafür, dass während der Taufe der Heilige Geist gegeben wurde. Aber es gibt auch das, was viele Christen heute erleben, dass dieses Ereignis erst nach der Taufe stattfindet. In Apostelgeschichte 8 lesen wir das. Und diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn es war bisher noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Es gibt ja bei der Taufe immer so die unterschiedliche Auffassung. Tauft man nur auf den Namen Jesu oder tauft man auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Aber die Erklärung ist meines Erachtens ganz einfach. Die Leute, die, von denen wir in der Apostelgeschichte hören, die hatten in der Regel oft schon die Taufe des Johannes, also auf den lebendigen Gott getauft. Ihnen fehlte dann noch die Taufe auf Jesus und dann die Taufe in den Heiligen Geist. Und daher, da wir das heute in der Regel nicht haben, taufen wir gleich auf alle drei, so wie Jesus das im Missionsbefehl gesagt hat. Das war mir mal eine Erklärung, weil ich ja schon mehrere Leute getauft habe und diese Frage auch für mich gestellt habe. Nochmal die Frage, wie auf der nächsten Folie, wie bekommen wir die Taufe im Heiligen Geist? In Matthäus 7, Vers 8 bekommen wir den Hinweis, denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Es geht um mein Herz. Will ich das? Dann klopfe ich an, ich bitte darum. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist, also bitte ich ihn, dass er mich im Heiligen Geist tauft. Es gibt Geschwister, die Angst davor haben, das so konkret für den Heiligen Geist auszusprechen, weil sie sagen, es könnte ja sein, dass der Geist von unten dann auf mich kommt. Vielleicht haben sie negative Erfahrungen, falsch gelehrt. Und da sagt Gottes Wort, wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn um den Heiligen Geist bitten. können wir also ganz getrost sein, wenn wir vom Herzen darum bitten, im Heiligen Geist getauft zu werden, dann gibt Gott auch den Heiligen Geist. Da müssen wir nicht Angst haben, dass irgendein anderer Geist dazwischen funkt. Wir stehen unter dem Blute Jesu, der uns da abschirmt. Jetzt noch ein Gedanken zur Zungenrede auf der nächsten Folie. Paulus hat gesagt, wie soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und auch beten mit meinem Verstand. Und ich will Psalmen singen mit dem Geist und auch mit dem Verstand. Bisher haben wir das in der Gemeinde in der Regel praktiziert, dass wir mit dem Verstand gebetet haben. Auch donnerstags, wenn wir zusammen sind, dann formulieren wir Gebete. Anliegen, die auf unserem Herzen sind, Lobpreis, Anbetung, alles Dinge, die wir vom Verstand her formulieren. Und das sagt Paulus, das tut er auch. Sowohl im Vorgefertigten, das waren die Psalmen, oder in dem, was auf meinem Herzen ist. Aber das Gleiche kann ich auch tun mit der Zunge, mit einer Gabe, mit einer Sprache, die nicht über meinen Verstand gesteuert wird. Und da haben besonders wir Männer Schwierigkeiten, dass wir sagten, wer bin ich eigentlich, dass ich etwas ausspreche, worüber ich nicht nachgedacht habe. Ihr Frauen seid da ein bisschen schneller. Ihr sprecht schon mal aus und während eures Sprechens kommt Positive, Negatives, Plus und Minus und dann habt ihr eine Linie. Wir Männer müssen erst überlegen und sagen, nee, das ist nicht richtig, das nicht. Das sage ich jetzt. Wir brauchen da viel länger. Und dann haben wir noch mehr Schwierigkeiten, in einer Sprache zu sprechen, von der ich weiß, was dahinter steckt. Und das habe ich auch so erlebt und hatte auch meine Schwierigkeiten, es auszusprechen. Ja, kommt die Frage, ich glaube, wir haben donnerstags auch schon mal das anklingen lassen, wofür ist denn so eine Zungensprache, wenn ich noch nicht einmal weiß, was ich da plappere, wofür ist das eigentlich gut? Ich kann nicht mein Herz ausschütten, weil ich ja nicht weiß, was darin ist. Wofür ist es gut? Die Bibel sagt, dass es uns erbaut. Zu unserer Erbauung ist das. Wenn ich, ohne jetzt in der Gemeinde zu sein, auch für mich in der stillen Zeit, in Sprachen bete, dann ist es allein für mich, dass ich auch werde, dass ich fröhlich werde in Jesus, dass Früchte wachsen, all das trägt auch die Zungensprache bei. Aber es gibt auch die Zungensprache, die für die Gemeinde ist. Das heißt, jemand kommt nach vorne und spricht in seiner Sprache. Dann dient es dazu, dass eine ganz bestimmte Botschaft für die Gemeinde da ist. Und dann ist es notwendig, dass es ausgelegt wird, dass in deutscher, persischer Sprache das dann auch deutlich gesagt wird. Das tut meist ein Zweiter, dem diese Gabe gegeben ist, damit die Gemeinde auch verstehen kann, was da läuft. Wir haben das unterschiedlich in Beelen gehabt, dass Schwestern nach vorne gingen und wir haben gefragt, woher weißt du, ob das jetzt nur eine Sprache für dich ist oder für die Gemeinde. Ja, sagt sie, dann klopft mein Herz ganz anders. Dann habe ich richtig Herzklopfen, dass ich nach vorne gehen muss. Ich will es nicht, ich traue mich manchmal nicht, aber das Herzklopfen ist so stark, der Heilige Geist drängt mich, dann muss ich nach vorne gehen. Und dann wussten wir von der Gemeindeleitung auch, da kann kein Zweiter kommen, wenn der Erste nicht ausgelegt wird. Da haben wir gesagt, wenn keine Auslegung ist, gut, dann müssen wir es stehen lassen. Aber oft war es so. Wir haben es auch im Hauskreis gehabt. Da war es sogar so, dass ein Wort für den Hauskreis da war. Und dann haben die Geschwister immer stückweise davon gehabt. Ich glaube, ich hatte angefangen, ich hatte nur einen Satz. Ein anderer hat den zweiten Satz. Und dann kam eine Palette zusammen als Auslegung dieses Sprachengebetes, das eine Ansprache für unseren Hauskreis gewesen ist. Manchmal ist diese Zungensprache auch etwas, was einfach in den Raum gesprochen wird. Zum Beispiel in der Seelsorge. wir wissen von unserem Verstand oft nicht, warum ist dieses Problem, das gerade angesprochen ist. Auch derjenige, der in die Seelsorge kommt, kann sich nicht erinnern, was können die Hintergründe sein. Und dann wird auch ein Wort in Sprachen gegeben, dass wir das aussprechen. Satan versteht das nicht. Satan versteht diese Sprache nicht. Aber wir können sie in die unsichtbare Welt hinein sprechen, wie einen Befehl. Der Seelsorger, der so spricht, weiß nicht, was, warum, wie und womit das ist. Aber es ist ein Befehl, der notwendig ist in dieser Situation. Es ist gegeben zur Hilfe für Dinge, die im Hintergrund da sind, die nur die unsichtbare Welt kennt, aber die ausgesprochen werden müssen, wie eine Bindung, wie ein Befehl, die man auch mit der Sprache ausspricht, um Klärung in der Seelsorge zu schaffen. Und ich denke, der vierte Punkt ist, dass es einfach zum Lob und Anbetung unseres Herrn ist. Jesus, der Heilige Geist, zeigt immer auf Jesus, auf den Vater, und dann tut er auch das in dieser Sprache, die der Heilige Geist in meinen Mund legt, um Gott, um Jesus zu preisen. Das müssen wir auch nehmen. Und dann tun wir das auch gerne. Manchmal, mir geht es jedenfalls so, fehlen mir Worte. Ich weiß manchmal nicht, wie kann ich das formulieren. Geht euch vielleicht auch so. Wir haben irgendwas auf dem Herzen und ja, wie muss man sagen? Manche sagen, du kannst das so gut im Gebet bringen, aber oft sage ich auch, ich weiß nicht. Dann tue ich das in Zungensprache. Heiliger Geist weiß das besser und dann bringt er das vor. Die Zungensprache ist oft oder meistens das Merkmal der Taufe im Heiligen Geist. Und wenn wir einladen, sich im Heiligen Geist taufen zu lassen, dann hört man plötzlich oder man ermutigt, einfach auch zu sprechen. Wir scheuen uns davor, weil ich plötzlich etwas mit meinem Mund weitergebe und ich denke, was kann das sein? Wir wollen das auch jetzt tun, dass wir euch einladen, diese Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. Nutzt ja nichts, wenn ich nur hier theoretisch drüber rede und ihr habt eine schöne halbe Stunde gesessen, sondern wir wollen es praktisch machen. Und das ist Teil unseres Gottesdienstes, dass wir euch einladen, für euch beten, die vom Herzen wollen, diese Taufe im Heiligen Geist zu erfahren. Das wollen wir jetzt ganz praktisch machen. Und Mitra, ich möchte dich bitten, das nochmal in Persisch zu sagen, damit unsere Schwester das auch hören. Das ist Teil jetzt unseres Gottesdienstes. Wir bitten, dass alle sitzen bleiben, keiner aufsteht, Kaffee trinkt, sondern das ist Teil. Erst wenn Harald hier Schluss macht, dann ist unser Gottesdienstteil beendet. Wir wollen intensiv für den, der es möchte, hier um den Heiligen Geist bitten und dafür beten, Mut machen, und dann werden hier gleich Mitarbeiter stehen, zu denen man gehen kann. Wenn du das nochmal so zusammenfasst, wie ich das gerade gesagt habe.
Ich kann laut sagen. Okay. Ja. گفتن که همون جایی که نشستیم هممون میشینیم و یکی یکی دعا میکنیم احتیاج چیز خاصی بگیم همون چیزی که به زبونمون میاد همون یکی یکی میگیم چون گفتن که امروز آخرین چیزی که گفتن گفتن مهم اینه که به زبون خودمونم دعا کنیم گفتن حالا یکی یکی دعا میکنیم همون جایی که نشستیم نوبتی تا حالا به نفر آخر که هارالد برسه اوکی
Bevor wir das tun, möchte ich die Mitarbeiter bitten, hier vorne mal davon Zeugnis zu geben, wie sie das erfahren haben mit dem Heiligen Geist, die Taufe im Heiligen Geist. Ich habe da eine ganz seltsame Begegnung gehabt. Ich bin mit 8 Jahren in eine Jungscha gekommen und wir haben so in meiner Erinnerung einen Leiter gehabt, der Jesus liebte. Und das hat er in liebevoller Weise uns Jungen, da gab es Jungen und Mädchen getrennt, uns weitergegeben. Aber das war bei mir mehr im Herzen als im Verstand. Klar, Achtjähriger, ne, habe ich noch vieles nicht verstanden, aber in mein Herz ist es gekommen. Und meine Mutter hat uns auch angehalten, zum Gottesdienst zu gehen. Und so ist einiges bei mir gewachsen. Wir sind so alle 14 Tage zu der Schwester meiner Mutter, also zu meiner Tante, gefahren und haben sie besucht. Das war so unser Usus. Am Sonntagnachmittag, alle 14 Tage, waren wir bei Tante Emmy. Und da gab es Cousinen, Cousins, mit denen man spielen konnte, sich unterhalten konnte. Und die Mütter wollten ja auch miteinander reden. Und ich erinnere mich, als ich so 12 Jahre alt war, ich weiß nicht allzu viel aus der Zeit, aber eines ist mir hängen geblieben. Die Frauen waren in der Küche und ich war ganz allein im Wohnzimmer und schaute aus dem Fenster. Plötzlich fang ich an zu blabbern, irgendwas Unverständliches zu sagen. Mir lief eine Gänsehaut über und ich war erschrocken und habe gesagt, was ist mit dir los? Guck mich um, hat das keiner gehört? Sonst bringen die mich noch in die Irrenanstalt, dass du sowas äußerst. Und da hat sich bei mir so eine Aggression aufgebaut gegen etwas, was ich nicht mit dem Verstand kontrollieren kann. Und ich denke, das war ein Widerstand gegen die ersten Anzeichen des Heiligen Geistes. Und von daher habe ich große Schwierigkeiten gehabt, nachher, als ich wünschte, in Sprachen zu sprechen. Ich konnte es nicht. Als wir verheiratet waren, meine Frau wird das gleich auch als Zeugnis sagen, hat sie schon relativ früh die Taufe im Heiligen Geist empfangen und in Zungen gesprochen. Und manchmal höre ich heute immer noch eine Silbe, die sie damals schon hatte. Und ich sehnte mich danach. Ich habe mitgearbeitet in der Gemeinde und dachte, warum sprichst du nicht? Und da fiel mir immer so ein, dieses Ereignis in der Kinderzeit, da hast du vielleicht den Heiligen Geist so abgewehrt, dass ich jetzt Schwierigkeiten habe. Und es brauchte sehr lange, und das ist noch gar nicht allzu lange her, vor ein paar Jahren hatten wir einen Gemeindeleiter aus Detmold bei uns in Beelen zu Besuch. Der hat dort gepredigt und war nachmittags, meine Frau hat ihn gebeten, noch für Gebet zu uns zu kommen. Und da hat er mit mir gebetet, dass ich die Taufe im Heiligen Geist bekomme und dann habe ich angefangen in Zungen. Da konnte ich in Zungen sprechen. Und ich lade jetzt einfach meine Frau ein, dass sie von sich erzählt, wie sie es bekommt, damit ihr mal so ein Beispiel habt, wie unterschiedlich es auch sein kann.